Willkommen zur Wirtschaftswelle, dein Business-Podcast.
Liebe Zuhörer, mein Name ist Julia Schneider. Ich freue mich sehr und ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich aufgeregt heute, denn wir starten heute ganz, ganz offiziell in unseren Podcast Die Wirtschaftswelle mit unserem ersten Gast. Und ich darf ganz, ganz herzlich an meiner Seite begrüßen Herrn Kai Franke. Er ist der langjährige Chefstratege der Otto BHF Bank. Herzlich willkommen, lieber Herr Franke, bei uns hier im wunderschönen Koblenz.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, vor allem, dass ich bei der Premiere dabei sein darf. Ja.
Wir freuen uns wirklich sehr. Lieber Herr Franke, wir wollen ja heute so ein bisschen über das aktuelle Geschehen auf den Märkten, in der Wirtschaft, in der Politik, auf der Welt sprechen. Und im Prinzip wollen wir auch so ein bisschen uns anschauen, wie nabelt sich auch Europa so ein bisschen von den USA ab. Zollpolitik darf natürlich nicht fehlen. Alle diese spannenden Themen, die beispielsweise, wenn man auch heute in die Presse schaut, immer wieder liest. Und ich glaube aber, es ist vielleicht am Anfang ganz, ganz toll, wenn Sie einfach den Zuhörern nochmal ein bisschen was über sich berichten, denn Sie blicken auf so viel Erfahrung zurück und es wird sehr, sehr spannend, von dieser Erfahrung heute viel mitzunehmen. Ja. Stellen Sie sich doch gerne noch ein bisschen vor.
Ganz kurz, mache ich sehr gerne. Bin seit über 40 Jahren im Finanz- und das heißt insbesondere im Anlagegeschäft drin. Ganz klassische Ausbildung, Banklehrer Anfang der 80er Jahre, Hamburg BWL-Studium. Habe dann eben bei der damaligen BHF, heute Otto BHF Bank, als junger Analyst angefangen. Viele Jahre die Wertpapieranalyse geleitet. Und dann auch die Verantwortung für die Vermögensanlagepolitik, Vermögensverwaltung und Anlagestrategie für die Kunden im Hause gehabt. Begleite in dieser Funktion seit vielen, vielen Jahren unsere Unternehmerfamilien, sitze in vielen Anlagebeiräten, Gremien für Stiftungen, für Family Offices oder eben auch bei institutionellen Anlegern. Mhm. Immer rund um das Kapitalmarktgeschehen.
Mhm. Wahnsinn, spannend. Ich freue mich wirklich sehr auf unser Gespräch heute. Wir haben heute den 27. Februar 26 und wenn Sie mal so die ersten Wochen des Jahres Revue passieren lassen, gab es Überraschungen für Sie? Wenn ja, was waren diese? War es vielleicht der Absturz der Tech-Aktien oder was war es, was Sie vielleicht in den ersten Wochen des Jahres überrascht hat?
Also wir leben ja nicht in einer nachrichtenarmen Zeit. etwas über zwölf Monate, vor allen Dingen US-Regierung unter der Führung von Trump. Da steht jeden Morgen jemand auf, der anfängt zu twittern über seine Kanäle und sorgt auch für manche Überraschungen. Also auf der geopolitischen Ebene allein die Grönland-Thematik, das konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass das mal zu einer NATO-Frage, Existenzfrage hochstilisiert wird. Venezuela, aktuell die Sorgen um eine Eskalation im Iran, also diese vielen geopolitischen Themen und Risiken, denen wir da konfrontiert sind. Die sprechen die Marktbewegung an, dass wir jetzt nach 8 Wochen eine deutlich freundliche Entwicklung an den europäischen Aktienmärkten haben, ungefähr +6%, wenn in Amerika je nach Index wir um die Nulllinie liegen. Das hat sehr viel mit den Technologieaktien zu tun. Das ist schon richtig, aber eigentlich spezifischer mit den Softwareaktien, nicht die Chip-Aktien.
Ja, ich verstehe, genau. Okay, sehr schön. Wir haben eben ja gehört, Ihre langjährige Erfahrung und es gibt ja diesen schönen Spruch, in der Geschichte wiederholt sich alles. Würden Sie sagen, das, was wir jetzt aktuell erleben, ist auch etwas, was wir schon mal gehabt haben, vielleicht in vergleichbarer Form? Oder ist es wirklich eine außergewöhnliche Situation, wo der Blick in die Geschichte nicht lohnt? Können wir etwas lernen aus der Vergangenheit? Wenn ja, was ist es? Oder müssen wir einfach komplett neu denken?
Also sehr gute Frage. Da berührt schon viele Aspekte für die Anlage- und Finanzplanung, aber auch für die unternehmerische Planung. Sie zitieren Mark Twain. Die Geschichte reimt sich, wenn sie auch nicht eins zu eins wiederholt. Vielleicht darauf mal angesprochen. Sicherlich ungewöhnlich ist die Ballung dieser Krisen, dieser Fragestellung, wie eben schon angesprochen, Geopolitik, auch feste Paradigmen, Zusammengehörigkeit Europa und USA sich zu lösen scheinen. Mhm. Das ist sicherlich in dieser Häufung, Massierung ungewöhnlich. Speziell auch hier für unsere Zuhörer und Unternehmer, die Sorgen rund um den Standort Deutschland und Europa, das können wir ja vielleicht gleich noch vertiefen. Das ist schon eine neue Konstellation. Man muss eben auch gerade mit die eben zitierten Wertentwicklungen an den Börsen einordnen. Man könnte ja vermuten, warum steigen die Börsen in so einem unsicheren Szenario? Ja. Die Börsen sortieren, sprich die Investoren, die dahinter stehen, sehr genau, was sind wirklich ökonomisch relevante und neue Entwicklungen. Und so interessant es sich ist, darüber zu unterhalten, wie das in Venezuela weitergeht, dort wird nicht die Weltwirtschaft entschieden. Und insofern muss man das schon einordnen. Und so mit Blick auf die Vergangenheit, weil Sie das zitiert haben, muss man schon ein bisschen aufpassen, bei aller Herausforderung und Schwierigkeit der aktuellen Unsicherheiten und Krisen. Nichts war einfach am 9. September 2001, wenn wir die Bilder von den einstürzenden World Trade Center und über Afghanistan und Irakkrieg. Nichts war einfach mit der Lehman-Insolvenz und dem Blick in den Abgrund mit der folgenden Finanzkrise. Das liegt nur zum Glück eben 20 Jahre plus minus zurück. Oder wenn man noch weiter zurückgeht, viele der Zuhörer werden sich auch an die Ölkrisen der 70er Jahre erinnern, mit Sonntagsfahrverboten. Ja, was war denn damals mit der horrenden Inflation einfach? Also man muss es auch mal ein bisschen in Perspektive setzen und sich davor hüten, die aktuellen Krisen so zu stilisieren, so schlimm war es noch nie, ist es immer ein Stück anders gelagert.
Und der Mensch vergisst eben auch Gott sei Dank sehr schnell.
Das ist eine gute Funktion unseres Gehirns. Absolut. Führt manchmal zu der Aussage, früher war alles besser, weil wir die Dramen und Krisen der Vergangenheit in den Hintergrund drücken. Genau. Aber das ist eine gesundheitserhaltende Funktion.
Absolut, das stimmt. Genau. Ich habe mir in Vorbereitung auf den heutigen Tag den Kapitalmarktausblick Ihres Hauses angesehen und natürlich, und wir hatten es eben auch kurz schon mal angerissen, spielt auch da das Thema Zollpolitik eine Rolle. Und gerade jetzt in diesen Tagen gab es ja auch wieder ein bisschen Bewegung in das Thema mit der Entscheidung des Supreme Courts, die Berufung der Zollpolitik auf die Notstandsgesetze, die als nicht rechtmäßig erachtet wird. Dann gab es umgehend die Reaktionen, ne, die Gouverneure, die dann direkt ihre Rückforderungsansprüche geltend gemacht haben. Und natürlich auch die Reaktion aus dem Weißen Haus, dass eine neue Grundlage geschaffen wird und sofort eben entsprechende neue Zölle kommuniziert wurden. Wie schätzen Sie das ganze Thema ein? Auch hier wieder die Einsortierung in den Gesamtkontext. Und wie geht es vielleicht damit weiter? Wie ist da Ihre Erwartungshaltung?
Das ist sicherlich die wichtigste Thematik, auch auf globaler Ebene, dieser Zoll- und Handelsstreit, der insbesondere durch den US-Präsidenten Trump in einer besonderen Art und Weise ausgelöst wurde. Vielleicht zwei, drei Aspekte dazu. Ja, wir kommen aus einer Ära forcierter Globalisierung seit Anfang der 90er Jahre mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, Chinas Eintritt in die Weltwirtschaft. Und es gab eigentlich nur eine Richtung, Verlagerung von Produktion, von Wertschöpfungs- und Lieferketten und dergleichen. Und jetzt sehen wir einen protektionistischen Zug, ausgehend, aber nicht nur von den USA. Sollten nicht vergessen, auch Europa hatte im letzten Jahr Zölle, auch mit Führung von Deutschlands auf europäischer Ebene, zum Beispiel auf Elektroautos aus China, auch deutscher Hersteller eingeführt. Ja. Man beurteilt den Wettbewerb im Stahlmarkt unfair aus chinesischer Sicht. Ja, das ist nicht so personifiziert mit der Figur des US-Präsidenten, aber auch Europa neigt zu protektionistischen Maßnahmen. Zur Einordnung, also ich glaube, wir sind da in einer Gegenbewegung nach dieser forcierten Globalisierung. Und das trifft insbesondere Deutschland natürlich, neben den hausgemachten Themen und Herausforderungen, die wir haben, weil keine große Volkswirtschaft von dieser Globalisierung in diesem Maße profitiert hat. Ja. Unser Exportanteil zum Sozialprodukt liegt bei ungefähr 50%. Das hat keine andere Wirtschaftsnation. Ja. Frühere IFO-Chef Sinn hat Deutschland mal als Basarökonomie im positiven Sinne gemeint gesagt. Und insofern trifft das Deutschland halt besonders stark diese ja, gewisserweise Zeitenwende. Ich glaube, wir sind auf dem Weg einer Regionalisierung der Handelspolitik. Mhm. Ja, ich würde nicht von Deglobalisierung sprechen, aber eine Regionalisierung.
Ja, ja.
Und dieser Prozess wird auch unabhängig von der Person des US-Präsidenten, der es in ganz besonderer Art und Weise als politisches Instrument einsetzt, meiner Meinung nach weitergehen und fordert die Unternehmen, Unternehmer heraus, sich auf diese neue Welt einzustellen.
Ja. Und es gibt ja, wie Sie auch gesagt haben, entsprechende Reaktionen, beispielsweise auch auf europäischer Ebene. Und in Ihrem Ausblick werden beispielsweise auch die Magnificent Seven in der Analyse dargestellt, also die 7 wichtigen Technologieunternehmen und deren Entwicklung. Und an der Stelle hat sich ja auch Europa unlängst auch ganz klar in verschiedenen Maßnahmen und Regulierungen positioniert. Also auch da die Abnabelung, die, wie soll ich sagen, Buy Europe-Thematik, ne, loslösen von der Abhängigkeit der Technologisierung in den USA und mehr digitale Souveränität in Europa. Ich habe heute auch in unserem lokalen Blatt hier der Wirtschaft auch einen ganz interessanten Artikel zur digitalen Souveränität in Deutschland. Welche Chancen sehen Sie in dieser Loslösung oder dieser Abnabelung? Diesem Prozess?
Ich glaube, es wird ein langer Weg sein, weil bekanntlich die Dominanz der großen Technologiekonzerne wie Alphabet, sprich Google, Amazon oder Microsoft, um nur 3 Beispiele zu nennen, einfach sehr, sehr groß ist. Die 3-stellige Milliardenbeträge, gerade in das Thema künstliche Intelligenz, Infrastruktur investieren, das schaffen einzelne Staaten oder schon die EU im Aggregat so nicht. Und der Vorsprung ist enorm. Trotzdem ist der Weg richtig, dort auch eigenständige Initiativen zu machen, um resilienter, widerstandsfähiger zu werden. Das gilt auch Richtung Asien und Richtung China. Der Kanzler, der ja gerade diese Woche in China war, hat diese Themen auch mit der chinesischen Regierung diskutiert. Das ist eben genau diesen Trend, den ich schon angesprochen hatte. Eine stärkere Regionalisierung in der Handelspolitik, aber auch in der Technologiesouveränität. Und das greift ja dann auch sehr schnell in den Bereich Verteidigung, Verteidigungsfähigkeit hinein, wie wir ja sehen, was wir dort für Defizite nicht nur in Deutschland, sondern innerhalb Europas aufzuholen haben. Das heißt, ich denke, die Antwort Europas wird auf mehreren Ebenen sein. Handelspolitisch, technologiepolitisch, aber eben auch verteidigungspolitisch. Ob es den Weg wirklich, dann geben wir zu Beispiel einer europäischen Verteidigungsunion, welche Rolle die NATO sein wird. Das heißt, es geht auf mehreren Politikebenen, diese Regionalisierung voran, die aber auch, denke ich, dringend erforderlich ist. Gerade Europa hat sich vielleicht zu sehr auf die Regulierung, wenn ich sagen, Überbürokratisierung fokussiert und zu wenig auf die Innovation. Dem Sinne, wenn man sich den Haushalt der EU anguckt, ist der größte Blockposten weiterhin Agrarausgaben. Ist das die Zukunftspolitik?
Ja. Sehr spannend. Sie haben auch gerade schon die handelspolitische Seite angesprochen und auch da die Freihandelsabkommen sind auch in aller Munde, sei es Indien, Mercosur, auch wenn es jetzt erst nochmal gestoppt wurde durch das Europäische Parlament. Aber auch da ergeben sich ja vielfältige Chancen. Und das war auch ganz spannend. Auch hier hatten wir heute Morgen einen schönen Artikel zu, wie wirkt sich das beispielsweise auf rheinland-pfälzische Unternehmen aus, das Thema, wo man eben ganz klar hervorgestellt hat, es gibt gewisse Branchen, die profitieren davon, die Technologiebranchen, das produzierende Gewerbe, Automobil etc. pp., Pharma auch als großer Gewinner. Umgekehrt, weil Sie es gerade sagten, viele Landwirte oder beispielsweise eben auch in der Nahrungsmittelindustrie sieht man es eher kritischer, weil man die billigeren Importe aus den Mercosur-Staaten fürchtet. Wie ist da die Abwägung oder wie ist Ihre Einschätzung an der Stelle?
Ja, es sind eigentlich immer 2 Aspekte, die bei handelspolitischen, zollpolitischen Diskussionen geführt werden, je nach Interessenlage. Insgesamt wissen wir, eine Handelszollpolitik, wie die Art und Weise, wie sie jetzt ausgehend von den USA, weil wir angesprochen nicht nur erleben, ist immer ein Verliererthema auf gesamtwirtschaftlicher Ebene, aber differenziert nach Interessengruppen. Und so argumentiert der US-Präsident natürlich auch mit dem Schutz der amerikanischen Arbeitnehmer zum Beispiel. Ja, dem gegenüber stehen die Interessen der Bürger, der Konsumenten, bessere, günstigere Produkte im globalen Wettbewerb zu bekommen. Mhm. Und gerade die Linie Deutschlands oder auch der Region als Exportnation muss eigentlich für einen offenen und freien Welthandel, und deswegen ist so ein Handelsabkommen, ja sagen, nach 25 Jahren Verhandlungen im Falle Mercosur, schon sehr vorteilhaft insgesamt für Deutschland, weil wir in erster Linie eine Industrie- und Exportnation sind und nicht in erster Linie eine Agrarnation. Das ist in Frankreich, unserem wichtigsten Handelspartner in Europa, natürlich schon anders gelagert und deshalb Frankreich ja auch da Widerstand gezeigt hat bei dem Mercosur-Abkommen. Ja. Aber ökonomisch ist es eigentlich für alle ein Gewinnerthema. Die protektionistischen Aspekte werden halt über die Arbeitsmarkteffekte angeführt.
Ja, ja, verstehe. Genau. Kommen wir mal zurück zu Ihrem Ausblick und lösen wir uns mal ein bisschen von Europa und schauen wir mal ein bisschen nach Deutschland. Was würden Sie sagen, sind für Deutschland die wichtigsten Einflussfaktoren für das von allen so lang ersehnte Wachstum und den Schub und das positive Element, was wir dringend in Deutschland brauchen?
Das positive Element braucht vor allen Dingen erstmal Optimismus und Zuversicht, sowohl bei den Unternehmern über ihre Investitionen als auch bei den Konsumenten, denn der Konsum ist natürlich der größte Bereich der Volkswirtschaft. Und da fehlt es uns noch. Also was brauchen wir? Wir haben erhebliche Maßnahmen der Regierung gesehen, gerade im Bereich Infrastruktur und Verteidigung, diese sogenannten Sondervermögen, Sonderschuldenprogramme sollte man eigentlich besser sagen. Und die führen auch dazu, dass wir dieses Jahr ein Wachstum in Deutschland wahrscheinlich um vielleicht sogar etwas über 1% bekommen. Das ist nach 4-5 Jahren de facto Stagnation. Viel, da wird sich die Bundesregierung auch drüber feiern. Aber was eben fehlt, ist dieser Optimismus, der denn auch den Konsum und die Investitionen ankurbelt. Also das macht eigentlich einen selbsttragenden Aufschwung aus. Was sollte die Regierung dazu tun? Sie sollte eben vor allen Dingen im Bereich Regulierung und Bürokratie und sicherlich auch im Steuerbereich, da gab es ein paar Entscheidungen, aber sehr weit vorausreichend, das wissen Sie, gegeben, da einfach auch Wachstumskräfte freizulegen. Ja. Das ist natürlich ein sehr viel zäher, als Schuldenprogramme zu beschließen.
Und wenn man von der Regierungsebene runterkommt, was braucht es bei jedem Einzelnen, um dazu beitragen zu können? Was
würden Für Sie die sagen? Zuversicht bei den Konsumenten braucht es vor allem die Sicherheit um ihre Einkünfte, ihren Arbeitsplatz. Das ist ganz wichtig und wir haben ja gerade die neuen Arbeitsmarktzahlen gesehen. Wir sind wieder bei offiziell um die 3 Millionen, leicht über 3 Millionen Arbeitslosen. Das heißt, da müssen natürlich Effekte kommen. Da gibt es auch noch eine enorme Verunsicherung. Die Debatte nimmt eigentlich erst richtig an Fahrt auf, was aus der künstlichen Intelligenz heraus die Arbeitsplatzsicherheit bedeutet, welche Veränderungen da auf die Leute zukommen. Das ist ein wichtiger Faktor für die Konsumseite, für die Unternehmen einfach Planungssicherheit. Wie gesagt, die Handels- und Zollpolitik mit dieser Erratik ist alles andere als hohe Visibilität und Planbarkeit. Da sollte die EU zumindest eine klare Linie auch führen, um die Verunsicherung niedrig zu halten.
Sehr schön. Prima. Ich glaube, wir kommen mit unserer Zeit auch schon so langsam unserem Ende des Podcasts entgegen. Daher abschließend, wir haben immer zwei Fragen, die wir unseren Gästen stellen wollen. Die erste Frage wäre, angenommen, Sie würden morgen zum Bundeskanzler gewählt werden, lieber Herr Franke. Was wäre die erste Maßnahme, die Sie sofort umsetzen würden?
Das ist eine große Hypothese. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das wünschen sollte, aber ich nehme die Frage mal so
als
auf.
Herausforderung an, genau.
Als Herausforderung an. Ich denke, am besten knüpfen an das an, was wir eben gerade gesagt hat. Ein Bundeskanzler sollte gerade in so einem föderalen Wesen sich darauf fokussieren, welche Maßnahmen kann die Regierung schnell umsetzen. Ja. Wir leiden ja in gewisser Weise an dieser Überbürokratisierung mit dem Bundesrat und Wahlen. Das hält alles auf, weil das würde Kräfte freisetzen, konkret vielleicht auch hier in dem Steuerthema, was jeden Unternehmen befasst. Es steht nirgendwo im Grundgesetz geschrieben, dass wir das komplexeste Steuersystem auf diesem Planeten haben sollten. Da könnte man durch eine wirklich radikale Steuerreform, ohne dass im Ergebnis der Staat große Einnahmenausfälle hat, sehr viele Kräfte für dieses Land auf der Konsumebene freisetzen. Und da hat der Bund auch viele Kompetenzen, wo er nicht immer nur die Länder oder teilweise auch die Kommunen zu braucht. macht. Das wäre sicherlich eine gute Maßnahme. Macht man sich nicht so beliebt, aber das sind strukturelle
Themen. Keine Sorge. Auch als Steuerberaterin würde ich Ihnen da voll zustimmen. Ja.
Also vielleicht ein bisschen allgemeiner gefasst, sich eine Agenda, wie wir es vor gut 20 Jahren gesehen haben, ja, eine Agenda 2030 zu setzen. Mhm. Das hat damals aus einer Situation von 5 Millionen Arbeitslosen, die in vielfacher Hinsicht in Deutschland nicht mehr tragbar war, damals in der Schröder geführten, ja, Regierung, sehr viele Wachstumskräfte festgesetzt. Und im Ergebnis die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wieder, ja, gestärkt. Ja, ja. Und daran fehlt es, gerade wenn so große Wettbewerber wie China in vielen unserer Domänen, ja, eben einbrechen.
Das, ne, stimmt, ja, das ist richtig. Sehr schön. Und dann ganz abschließend eine sehr persönliche Frage auch, aber ich glaube, es ist wundervoll, um Sie als Person noch ein bisschen näher kennenzulernen. Angenommen, Sie sind irgendwann nicht mehr auf dieser Welt, lieber Herr Franke, was möchten Sie, wie möchten Sie in Erinnerung bleiben? Was sollen die Menschen über Sie sagen?
Oh, das ist wirklich eine sehr persönliche Frage. Man sollte sich da auch nicht erhöhen, aber vielleicht in dem Sinne, dass wenn Menschen auf einen zurückschauen, sagen, der Herr Franke hat nach moralischen, ethischen Prinzipien gehandelt, wie sie zum Beispiel auch in unserem Grundgesetz formuliert sind, in dem Sinne ein guter Mensch war, dem man jederzeit um fundierten, unabhängigen Rat fragen konnte.
Wunderbar, sehr schön, prima. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Franke. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, mit Ihnen heute zu sprechen. Und ja, unser Plan ist ja, dass wir Sie einmal im Jahr immer zum Jahresauftakt bei uns begrüßen und dann auch so ein bisschen die Rückschau machen, ne? Was von dem, was wir besprochen haben, hat sich wie entwickelt? Und vielleicht geben Sie noch so einen Tipp nach vorne schauen, wenn wir in einem Jahr hier wieder zusammensitzen. Worüber reden wir dann?
Also wir reden im Kern um dieselben Themen, um die Zukunftsfähigkeit dieses Landes. Und wir werden sehen, ob tatsächlich die US-Regierung dann immer noch so erratisch handelt. Mhm. Wir haben ja wichtigen Wahltermin in den USA. Genau, das wird dann, denke ich, in 12 Monaten im Ergebnisse dieser sogenannten Midterm-Elections im Fokus stehen. Was bedeutet das für die USA? Mhm. Wird es weiterhin ein demokratisch geprägtes Land sein?
Mhm. Wunderbar. Dann freue ich mich auf jeden Fall darauf auch schon und sage nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute. Vielen Dank, Herr Frank.
Ich danke Ihnen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.